Guten Morgen. Ich soll euch von meiner Conny lieb grüßen. Die ist heute nicht da, weil wir Besuch erwarten und sie noch einiges vorbereiten muss, weil die letzten Tage sehr hektisch waren bei uns. So ist das Leben, ja. Und von daher, ich werde auch heute nicht lange beim Kirchencafé da bleiben, sondern ich muss dann auch ziemlich bald gehen. Aber das ist ja etwas anderes. Ich weiß nicht, wer die Lieder heute ausgesucht hat, aber das letzte Lied passt genau in die Richtung rein, über die ich heute sprechen will. Bitte? Das war dann wohl der Heilige Geist, ja. Am Freitag war ich mit Conny in einem Gospelkonzert in Hamburg in der Leishalle von Gospel Train. Gospel Train ist ein Schüler-Gospelchor aus einem Gymnasium in Hamburg-Harburg. Und die haben das gar nicht schlecht gemacht, muss ich wirklich sagen. Das waren ja viele junge Leute, die noch, wenn die Abi haben, müssen die rausgehen. Ja, so. Und einige haben sich dann wieder heimlich dann als Co-Leiter eingeschlichen, weil sie das so gerne mitsingen, war das wirklich gut. Aber wir sind trotzdem rausgegangen und haben gesagt, es hat uns was gefehlt. Das waren vielleicht 10% Gospel, die die gesungen haben. Der Rest war gut, gut gesungen, alles Mögliche. Ich erinnerte mich, wir hatten von fast 25 Jahren lang in Tosted auch ein Gospelchor in der Gemeinde. TCGC, Tosted Community Gospel Choir. Und wir haben große Konzerte gemacht und vor Weihnachten in der Zeit, in der Adventszeit, gab es immer 2 Konzerte in der Regel. Da waren über 1000 Leute dann immer da, das war gewaltig. Aber der Unterschied war, die Leute, die da gesungen hatten, hatten das Evangelium im Herzen. Und was heißt Gospel? Gute Botschaft. Was ist das Evangelium? Die gute Botschaft. Und wenn du das im Herzen hast und dann singst, dann kommt da ganz was anderes rüber. Boah, ich sehne mich so nach diesen Konzerten zurück. Die haben leider jetzt aufgehört bei uns vor einigen Jahren. Aber da war, du bist reingegangen und bist erfrischt rausgekommen. 2-3 Stunden Konzert manchmal. Das letzte Mal habe ich über Demut gepredigt. Und ich weiß ja nicht, wie das hier ist, aber wir Prediger, wir haben sehr, sehr stark immer mit dem Zeitgeist zu tun. Was ist der Zeitgeist? Der Zeitgeist ist, dass wir als Christen in einer Predigt sitzen und sagen, boah, jo, hab mich mal wieder echt getroffen. Und dann gehen wir raus und vergessen es. Kennst du das? Das Wort Gottes sagt uns eigentlich, dass wir das Wort, das auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist, vertiefen sollten. Dass wir darüber nachsinnen sollten, dass wir beten sollten, Gott, wie kann dieses Wort jetzt in mir Wurzeln schlagen? Wie kann ich mich weiter aufbauen, weiter verfestigen in dir? Also wir haben über Demut gepredigt und damit das Wort Wurzeln schlägt, wiederhole ich im ganz schnell Durchgang eigentlich die Quintessenz der letzten Predigt, weil ich weiß nicht, ob ihr das noch so wisst. Wir haben also gesehen, dass Demut in unserer Gesellschaft gar keinen Platz mehr hat. Dass wir Monate haben, wo wir stolz sind, wo wir feiern, dass wir Handlungen und Dinge tun, die auch gegen Gottes Wort sind. Da sind wir stolz drauf, ganze Monate. Und wir haben aber auch gesehen, dass Jesus selbst demütig war und demütig ist. Und dass, wenn wir demütig werden, es damit zu tun hat, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden wollen. Und zuletzt haben wir uns gefragt, wie Gott auf unseren Stolz und auf unsere Demut reagiert und dass das Demut ist, alles an Gott abzugeben. Nichts mehr Gerhard, alles Gott. Je weniger Gerhard, je mehr kann Gott in mir sein. Und dann ganz zum Schluss haben wir die Litanei der Demut gebetet. Und ich habe mir die tatsächlich zu Hause vorgenommen und noch ein paar Mal gebetet. Und soll ich euch was sagen? Ich habe da Sätze entdeckt. Ich habe es ja mit euch hier gebetet und dann habe ich zu Hause nochmal gebetet, habe ich Sätze entdeckt, da habe ich gesagt, hey Kerle, der schreikst du jetzt raus. Und dann habe ich drüber nachgedacht, warum will ich das rausstreichen? Jo, da bin ich noch nicht demütig genug, das so zu sagen und so zu denken. Und weil mich das so berührt hat, habe ich mir gedacht, vielleicht, es ist ja nur eine vage Hoffnung eines kleinen Predigers, vielleicht geht es euch auch so. Und ich habe euch das nochmal ausgedruckt und ihr dürft es gerne hinterher mitnehmen und vielleicht entdeckt ihr auch so einen Aha-Effekt und wisst, okay, für den Punkt muss ich nochmal vor Gott sein, dass er mich auch da heil macht, okay? So. Wie ist es dir seitdem ergangen? Bist du demütiger geworden? Hast du dich bemüht, demütiger zu werden? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht, dass du dich bemüht hast, demütiger zu werden. Ja, Kerle, warum hast du denn dann gepredigt? Soll ich euch was sagen? In uns ist nicht das Potenzial, demütiger zu werden. Dieses Potenzial ist in Jesus Christus, der selbst uns ein Vorbild war in Demut. Und wir können nur sagen, Gott, ich möchte dir ähnlicher werden. Und dann werden wir demütiger. Aber du kannst nicht sagen, so, ja. Ich bin gerade am Beten und draußen vor meiner Tür kreischen die Kinder und dann reiße ich die Tür auf und sage, seid mal! Oh, den Moment merke ich, was passiert denn da eigentlich in mir? Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Gott ist es, der mein Herz verändert. Ich kann also nicht knirschend sagen, jetzt will ich demütiger werden, aber ich kann demütig sagen, Gott, veränder du mein Herz. Denn eigene Anstrengungen führen eigentlich zum Gegenteil von Demut. Weil dann merkst du, oh, jetzt hat es ja geklappt. Zwar nur 3 von 5 Mal, aber es hat geklappt. Und dann klopfst du dir auf die Schulter und bist eigentlich schon wieder nicht mehr demütig. Merkst du es? Du bist stolz auf die Demut. Ja, Hammer, ne? Ja. Und es liegt ja die Demut darinnen, vor Gott zu kommen und zu sagen, ich kann's nicht. Ich peil's einfach nicht. Das ist die Demut. Und dann kann Gott anfangen, in dir zu wirken. Deswegen geht's heute weiter und es geht um etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich möchte es mal so sagen, vernachlässige alles in deinem Leben, nur das nicht. Vernachlässige alles in deinem Leben, aber das nicht. Was meine ich denn jetzt? Lass uns mal Sprüche 4, Vers 23 reinschauen, da steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das menschliche Herz ist die maßgebende Quelle für all unser Handeln und es bietet immer die Antwort darauf, was wir sind. All unsere Gedanken, all unsere Wünsche, all unsere Einsichten, all unsere Entscheidungen, all unsere Pläne, all unsere Ziele, all unsere Taten, unsere Neigungen entstehen in unserem Herzen. Wisst ihr, manchmal in der Seelsorge, dann hört man Sätze wie, oh, ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Bevor eine Tat entsteht, ist sie in unserem Herzen. Deswegen, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Alles wird von unserem Herz angetrieben. Ob du es dann bewusst oder unbewusst machst, es ist erst in deinem Herzen gewesen. Selbst die Dinge, Gott zu gefallen, kommen aus unserem Herzen heraus. Wie das Herz reagiert, ist im Grunde ein Spiegel, wie du lebst. Wenn auch nur etwas ganz Kleines an Guten in unserem Herzen passiert, wird sich das grundlegend auf unser Leben auswirken. Mehr als alles andere behüte dein Leben, denn daraus fließt das Leben. Wisst ihr, im Grundtext steht da nicht mehr als alles andere. Im hebräischen Grundtext steht, lässt sich eigentlich gar nicht so ins Deutsche übersetzen, typisch hebräisch, da steht behütend, behüte dein Herz. Diese doppelte Aussage, da gibt's im Hebräischen nichts Stärkeres. Also wirklich, hey, das muss dein Ziel sein, das, was du auf keinen Fall vernachlässigen solltest, ist, dein Herz nicht zu behüten. Und warum nicht? Weil eben daraus die Ströme des Lebens fließen. So wie dein Herz sich gestaltet, gestaltet sich dein ganzes Leben. Und du kannst den Zustand deines Lebens runterbrechen auf den Zustand des Herzens oder auch umgekehrt. Ein verschmutztes Herz, ein zerbrochenes Herz, ein verstopftes Herz oder auch nur ein belastetes Herz, das ist wie ein Staudamm, der die Ströme der Gnade, die vom Himmel durch dein Leben fließen sollten, aufhält. Und dann kommt da unten nur noch ein paar Tropfen an, so eine kleine Pfütze, die nicht fließt und irgendwann auch zum Stinken anfängt. Wir lesen in Jeremia im 17. Kapitel im 9. Vers: Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Und jetzt Vers 10. Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefstes Inneres hinein, und ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Ja, hoch mal, wenn es jetzt so wichtig ist, so ein zentrales Thema auch in der Bibel, dass wir unser Herz und unser Innerstes behüten, dann ist es doch wohl ganz normal, dass wir uns mit unserem Herzen auseinandersetzen sollten, oder? Und ich möchte heute dir helfen, dass du mit den Augen deines Herzens einmal die Blickrichtung änderst. Wir gucken mit unserem Herzen so gerne von unserem Herzen weg. Und dann gucken wir unsere To-Do-Liste an, dann gucken wir in Gedanken schon, wer zu Ostern als Gast kommt, oder wir denken an unsere Beziehungen, unseren Kindern, oder wenn es ganz schlimm kommt, an den Sumpf dieser Welt oder was weiß ich. Wir gucken von unserem Herzen aus weg. Vielleicht denkst du an deine Gesundheit, an deine Finanzen. Und es ist so, als wenn unser Herz all das einsammelt wie so ein Staubsauger. Weißt du, was passiert? Ich müll mein Herz zu. Warst du schon mal in einer Messi-Wohnung? Da hast du kaum Platz mehr zu gehen. Überall stapeln sich gesammelte Dinge auf, überall Schmutz. Das kann ein Bild für unser Herz sein. Aber Gott möchte, dass wir jetzt einmal uns umdrehen und mal in unser Herz hineinschauen. Weg von all dem, was uns so täglich querkommt. Es geht um unsere Herzensgesundheit. In der Sprüche 20, Vers 5 lesen wir, die Gedanken eines Menschen sind unergründlich wie ein tiefer See. Aber ein Menschenkenner durchschaut sie und bringt sie ans Licht. Ja, bitteschön, wer ist denn der beste Menschenkenner? Jesus. Und Jesus durchschaut unser Herz und bringt es ans Licht. Und wenn wir selbst in unser Herz reinschauen, durch die Hilfe und durch die Gnade Jesus, ist das etwas Existenzielles für unser Leben. Für unser Leben als normaler Mensch und für unser Leben auch als Christ. Jesus war auf dieser Erde und er hat wieder einmal, wie er das so gerne tat, einige Gleichnisse gesagt. Und die Pharisäer haben ihm zugehört und dann haben sie sich darüber lustig gemacht. Und dann sagt Jesus in Lukas 16 nachzulesen ab Vers 15, ihr, sagt er zu den Pharisäern, ihr legt großen Wert darauf, dass man euch für Menschen hält, die nach Gottes Willen leben. Aber Gott kennt euer Herz. Was Menschen für beeindruckend halten, das verabscheut er. Da sind wir eigentlich schon wieder bei der letzten Predigt, die ich gehalten habe. Wir sind so stolz auf das, was wir manchmal als Christen auch erreichen. Die große Gemeinde, was sind wir gewachsen? Vertausendfacht haben wir uns. Und habt ihr gemerkt, wie viel Spenden wir einsammeln und wie viel wir weitergeben und. Es ist im Grunde genau das, was die Pharisäer gemacht haben. Öffentlich gespendet. Jo, habt ihr gesehen? Den Kümmel verzehntet. Jesus sagt, ich sehe in euer Herz, ich verabscheue das. Wisst ihr, was mich tröstet? Gott ist mehr bekümmert um mein Herz als ich selbst. Hey, Gott ist mehr bekümmert um dein Herz als du selbst. Und Gott bewertet dein Herz. Und am Ende wird es nicht wichtig sein, wer irgendetwas über dich sagt. Am Ende ist es nicht wichtig, dass deine Schwiegermutter gut über dich denkt. Am Ende ist es nicht wichtig, was dein Chef über dich denkt, was dein Pastor über dich denkt. Am Ende ist nur eins wichtig, was Gott über dich denkt. Und Gott wird dich nicht nach deinen Taten beurteilen, auch wenn er möchte, dass wir gute Taten tun. Gott wird dich nach deinem Herzen beurteilen. Und wenn du heute in einer Predigt sitzt oder in einer Konferenz bist oder was auch immer, und ein Jahr später hörst du das wieder, das kommt dir wieder hoch, und du sagst, boah, ich habe ja eigentlich immer noch dieselben Probleme. Gut, okay, ich habe das letzte Jahr ein bisschen mehr gebetet, ich habe ein bisschen mehr Bibel gelesen, alles gut. Dann sagt Gott, hey, war schön, dass du das gemacht hast. Aber das ist mir nicht wichtig. Ich habe in deinem Herzen gesehen, dass du ein bisschen demütiger geworden bist. Danach will ich dich beurteilen. Nimmt das Stress raus? Gott will uns nicht stressen. Schau in dein Herz hinein. Wie oft hast du schon gesagt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist? Und wie oft können wir unser Handeln nicht verstehen? Wir lassen unsere Herzen beeinflussen durch den Zeitgeist von außen, selbst als Christen. Jede Minute ist ausgefüllt. Du, wenn ich denke, ich muss ja auch für mein Job viel auch recherchieren, auch im Internet und so. Es ist egal, du bist eine Minute im Internet und suchst was und in dieser Minute hast du 5 verschiedene Werbungen gesehen. Wenn ich unterwegs bin und mal ein Geschäft machen muss und auf die Toilette gehe, auf der Autobahn raste, was sehe ich auf der Toilette? Werbung. Sag mal, wie verrückt ist das denn? Keine Minute haben wir Ruhe. Immer wieder werden wir aufgefordert, was zu machen. Dann werden wir aufgefordert, wie schön es doch ist, jetzt ist wieder Frühling, in den Garten zu gehen und alles zu krempeln. Oder dann müssen wir noch das machen. Oder wie du gesagt hast, der Urlaub. Ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Immer muss Action sein. Und nie haben wir Zeit, dass unser Herz mal zu uns spricht. Und dann gibt es diese ganz seltenen Momente. Das sind meistens die Momente, wo du gar nicht dran denkst, dich mit deinem Herzen zu unterhalten. Und plötzlich hörst du, Gerhard, schön, dass du mal Zeit für mich hast. Hey Leute, wie ist es denn, wenn du um jemand anderes wirbst? Was machst du denn dann? Du lässt Herz zu Herz austauschen, oder? Du fragst, wie ist das bei dir? Du wünschst, dass du gefragt wirst, damit du erzählen kannst, wie das bei dir ist. Wann fragen wir unser Herz? Wie geschäftig sind wir? Ah, ja, jetzt noch. Das tun. Haben wir vorher unser Herz gefragt, ob wir das tun sollen? Aber tröste dich. Der, der sich mehr um dein Herz kümmert als du selbst, der ist auch dabei, dein Herz wiederherzustellen. Oft passiert es so, vielleicht in der Zeit, als du Christ geworden bist, vielleicht aber auch danach, als du in einem Gottesdienst sitzt und plötzlich so einen Impuls, einen Gedanken hast und du merkst, jetzt ist Veränderung dran. Aber die Frage ist ja, wie verändern wir uns? Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sein ganzes altes Leben irgendwo... Ich will der Beste sein, okay? Ich habe mich immer bemüht, war auch gar nicht schlecht in der Schule und im Beruf bin ich sehr schnell aufgestiegen. Jetzt werde ich Christ. Was mache ich? dann will ich nicht mehr der Beste sein, weil ich will ja demütig sein. Jetzt will ich der Frömmste sein. Was habe ich gemacht? Ich habe mein altes Leben in mein neues hineintransferiert. Und was passiert jetzt? Ich werde aktiv, weil ich will ja jetzt der Frömmste sein, so wie ich vorher aktiv geworden bin, weil ich der Beste sein wollte, werde ich jetzt aktiv, weil ich ja der Frömmste sein will. Und dann lese ich mehr in der Bibel und dann bete ich mehr in der, und dann mache ich mehr Besuche bei Leuten aus der Gemeinde und so weiter. Aber was tue ich nicht? Ich frage nicht mein Herz. Ich sage, was soll ich denn tun? Und mein Herz würde zu mir sprechen und sagen, das oder das oder das. Anderes Beispiel. Du bist einer, der immer Recht haben will. Du hast so das letzte Wort. Ja? Und jetzt bekehrst du dich und sagst, okay, das ist nicht so gut. Und was machst du jetzt? Du nimmst deine Bibel und sagst, was ich dir noch sagen wollte. Merkt ihr auch hier, wir transferieren unser altes Leben aufs Neue, aber was verändert sich in unserem Herzen? Der fromme Anstrich. Gute Dinge, aber die falsche Motivation. Darum, mehr als alles andere behüte dein Herz. Ein zur Ruhe gekommenes Herz fängt an, im Frieden zu leben. Schau mal, du regst dich über deinen Nächsten auf. Passiert schnell, passiert mir oft, zu oft. Aber warum will ich ihn verändern? Ich kann doch mit meinem zur Ruhe gekommenen Herzen zu Gott gehen und sagen, Gott, ich lege dir jetzt die Person hin. Ich bete jetzt für sie und dann gebe ich sie absolut dir ab. Das ist dein Problem, nicht mehr meins. Du wirst merken, wie dein Herz zur Ruhe kommt. Ist das vielleicht das, was Gott möchte? Dass du weniger machst und er mehr machen kann? Gott wirbt um dein Herz. Schaut mal, was der Paulus den Korinthern sagt, 1. Korinther 3, Abvers 10. Gott hat mir in seiner Gnade den Auftrag und die Fähigkeit gegeben, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter und jeder muss genau darauf achten, wie er diese Arbeit fortführt. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, das Fundament, das bei uns gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Allerdings können wir mit unterschiedlichen Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammen standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Jesus ihn belohnen. Geht aber sein Werk in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemand aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Mit was bauen wir? Was möchte Gott, dass in deinem Herzen passiert? Kann es zum Beispiel sein, dass gerade die letzte Predigt über Demut genau das ist, was Gott von dir will? Jesus sagt uns genau, was er von uns möchte, nur wir müssen zuhören. Dann werden wir den rechten Baustoff finden, mit dem wir unser Herz bauen. Möchtest du glücklich sein? Ja? So ein bisschen höre ich da, dass ihr glücklich sein wollt. Viel höre ich da nicht. Möchtest du glücklich sein? Ah, doch, sind doch einige. Jesus spricht von den glücklichsten Menschen auf Erden. Nachzulesen in den Seligpreisungen, Matthäus 5. Schaut, wir gehen die mal ganz kurz durch. Ich werde die nur oberflächlich auslegen, das sind zwei Predigten zum Auslegen. Vers 3, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, Luther sagt hier die Sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Dieses Wort, das hier für Gerechtigkeit steht, ist dasselbe Wort, das im Hebräischen für Heiligkeit steht. Also lasst mich das mal so sagen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Heiligkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Also wie gesagt, ich werde jetzt diese Verse nur oberflächlich streichen, ich kann sie nicht auslegen, aber lasst mich das mal in ein Bild packen. Gott möchte so gerne, dass dein Herz ein Garten ist. Ein Garten, wo Blumen blühen. Und das, was wir gerade gelesen haben, sind 8 Blumen, die Gott in dein Herz pflanzen möchte, dass sie dort blühen und einen guten Geruch verströmen. Freude für andere zum Anschauen, Freude für dich und ein guter Geruch. Zusammengefasst, die Blume der Bedürftigkeit, arm im Geist oder arm in Bezug auf den Heiligen Geist, könnte man auch übersetzen. Das bezeichnet die Abhängigkeit von Gott. Da sind wir wieder bei der Demut. Nur wer erkennt, dass er vor Gott arm ist, findet zur Demut. Und diese Demut ist ein Segen, denn sie schützt uns vor Hochmut, sie lässt uns erkennen, dass wir nie vollkommen sind, ein Leben lang, und dass wir immer auf dem Weg zu ihm sind. Und er ist vollkommen. Wer sich also als arm vor Gott bekennt, der ist innerlich zu einer Weiterentwicklung bereit. Und diese Weiterentwicklung wandelt uns wieder um mehr und mehr in sein Bild. Sehen wir also unsere Schwächen, wenn wir sehen, oh, da mangelt es, da sind wir arm, sehen wir die also nicht als Hinderungsgrund an, zu Gott zu kommen, sondern als Glück, weil wir zurücktreten und er groß wird. Das Zweite, das wir sehen, selig sind die Trauernden, die Blume des Trauerns. Es geht um ein geistliches Trauern. Geistliches Trauern erfolgt nach der ersten Seligpreisung, denn Trauer hat etwas mit Verlust zu tun, wie die Armut im Geiste etwas damit zu tun hat, dass ich Dinge verliere, die mir lieb sind. Und sagt, da bin ich aber bedürftig. Das hat also damit zu tun, dass ich etwas von meinem Ego verliere, dass ich etwas von meinem Stolz verliere, etwas von meinen Kontrollwünschen. Und so ist diese Trauer in jedem Fall gut, mehr noch, sie ist notwendig. Abgesehen davon, Trauer, dass ich wissen darf, dass Gott auch in den dunkelsten Stunden meines Lebens bei mir ist, ist das noch etwas anderes. Es ist die echte Trauer, die tiefe Demut, die echte Trauer über meinen Zustand und auch über den Zustand der Welt. Ich rede nicht mehr über den anderen, ich bin traurig, dass das in dem anderen ist. Und darauf erfolgt eine ganz andere Reaktion. Ich freue mich, dass ich gerettet bin in Jesus Christus und ich freue mich, dass ich dem anderen Liebe zeigen kann. Mit ihm traurig bin über seinen jetzigen Zustand. Das Wort, das hier verwendet wird, ist das stärkste Wort, das der Grieche für Trauer benutzt. Wir haben im Griechischen ja sehr häufig so, dass sie für einen Begriff mehrere Wörter haben. So für Liebe 3 Wörter und auch hier für Trauer mehrere Wörter. Und dieses Wort ist genau das Wort, das benutzt wird, wenn man sein Liebstes verliert, also große Trauer, größte Trauer. Es wird das da verwendet, wo man über Tote auch trauert, die weggegangen sind, oder über das leidenschaftliche Klagen, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Kierkegaard hat mal gesagt, der ich bin, grüßt trauernd den, der ich sein möchte. Ich darf trauern über den Verlust in mir. Die nächste Blume ist die Blume der Sanftmut. Was bedeutet denn Sanftmut? Sanftmut bedeutet nicht, dass ich nonstop relaxed bin. Nee. Es bedeutet nicht, dass ich mich über nichts mehr aufregen kann. Und Sanftmut bedeutet auch nicht, ich bin der netteste Christ, den du kennst. Nein, Sanftmut sieht zuerst das Herz des anderen und dann die Tat. So wie Jesus zuerst dein Herz sieht, siehst du das Herz des anderen. Wisst ihr, Fehler können wir doch alle machen, oder? Aber woraus kam der Fehler? Heike, wenn du fleißig bist, wie Maria uns in der Bibel vorgestellt wird, dann wird es nicht ausbleiben, dass da in deinem ganzen Fleiß auch mal ein Fehler passiert. Aber was sieht der Sanftmütige in dir? Das Herz, das du dienen willst. Und was ist dann wichtig, der Fehler oder das Herz? Das ist eine Blume in unserem Herzensgarten, die Jesus pflanzen möchte und die aufblüht. Und diese Blume wird einen guten Geruch abgeben. Dann selig sind die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist die Blume der Heiligkeit. Es geht darum, dass deine Sehnsucht, dein innerstes Anliegen wird, in Übereinstimmung mit Gott zu leben. Gott, was willst du? Ich tu's. Diese Übereinstimmung mit Gott soll immer das Ziel deines Handelns sein. Wer kennt denn dein Leben besser als Gott? Und wenn du mit ihm übereinstimmst, kann dein Leben nur positiv werden. Es ist allerdings so, das ist eines der Punkte, habe ich in meinem Leben entdeckt, die du nicht sagst, abgehakt, haben wir jetzt gelernt. Sondern das ist etwas, wo du jeden Tag herausgefordert wirst, weil wir so schnell wieder abdriften. Jeden Tag entscheide ich mich, ich will in Übereinstimmung mit Gott leben. Mich hungert und dürstet nach seiner Gerechtigkeit. Die nächste Blume, die er pflanzen möchte, ist die Blume der Barmherzigkeit. Wisst ihr, wenn wir uns aufhören, um uns selbst zu drehen, ist das schon ein richtiger Weg, raus aus unserer Art und Weise, wie wir Dinge angehen. Wenn nicht mehr ich das Maß aller Dinge bin, sondern Gott das Maß aller Dinge, dann kann ich barmherzig sein. Wenn ich immer nur an meine Sorgen und an meine Nöte denke, werde ich irgendwie nie glücklich werden, denn Sorgen und Nöte habe ich immer, oder? Und dann kreise ich mich immer um meine Sorgen und meine Gedanken und meine Nöte. Wenn ich aber auf ihn schaue, dann sehe ich etwas, dass er es zulässt, dass ich gerade bedürftig bin, damit er in mir wachsen kann. Und dann passiert etwas, das gibt es auf verschiedenen Ebenen, dass wir mitfühlen können. Die stärkste Ebene, die ich erlebt habe, ist wirklich, wenn dir jemand sagt, ich habe da und da Schmerzen, dass du den Schmerz selbst bei dir auch spürst. Das ist ein ganz, ganz hoher Level von Barmherzigkeit. Ja? So, aber du kannst mitfühlen. Du kannst mittrauern beim Traurigen. Du kannst mitleiden bei dem, der gerade tief runter muss. Das ist die Barmherzigkeit. Lasst mich es mal deutsch auf den Punkt bringen. Du siehst die Dinge auch vom Standpunkt des anderen. Und nicht von deinem eigenen Standpunkt. Ja? Und das möchte Gott uns lernen, dass wir die Dinge vom Standpunkt des anderen sehen. Was kommt als nächstes? Die Blume des Friedens. Diese Seligpreisung steht an 7. Stelle. Und was ist die Zahl 7 in der Bibel? Die Zahl der Vollkommenheit. Gewissermaßen können wir sagen, wer die Blume des Friedens pflanzen will, sollte in den vorhergegangenen Blumen schon zurechtgekommen sein. Weil das bindet irgendwo alles zu finden. Wer Frieden stiften will, der muss barmherzig sein. Wer Frieden stiften will, der muss demütig sein. Und alles das. Frieden ist der gute und lebendige Kontakt zum anderen Menschen, zum Mitgeschöpf neben mir. Und wer nicht im Frieden mit sich selbst lebt, der kann auch nicht im Frieden mit den anderen leben oder zum Friedensstifter werden. Nun kommen wir zur letzten Blume, die wird oft vergessen. Es ist die Blume der Verfolgung. Verfolgung ist ein Begriff, der riesengroß ist. Lasst mich nur mal eins rausnehmen. Ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Was macht deine Identität aus? Das, was andere von dir sagen? Leidest du darunter, wenn andere dich nicht anschauen? Dann lies das Gebet der Demut. Leidest du darunter, wenn andere dich nicht teilhaben lassen an irgendetwas? Herr, ich möchte in Freiheit und in Frieden leben, aber ich weiß, du willst mich erziehen. Deswegen bringst du mich in Situationen, wo ich das lernen darf. Und jetzt komme ich zum Schluss, habe ich schon wieder zu lang gepredigt. Gottes Strategie mit uns, um diesen Garten, dein Herz, mit diesen Pflanzen zu bewässern, sind Prüfungen. Jakobus 1, Vers 2, und damit höre ich dann wirklich auf. Liebe Brüder und liebe Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und ihr werdet vollkommen sein und es wird euch an nichts fehlen. Amen.